Ja, echten Glauben haben. Das ist das Thema, das ist der sechste Teil aus unserer Reihe über den Jakobusbrief. So, inzwischen ist ja schon fast in Vergessenheit geraten, dass es da eine Reihe gibt, aber da kam Weihnachten dazwischen und so allerlei anderes mehr. Und jetzt gab es noch ein Loch. Jetzt kommt die Zeit, die 50-Tage-Zeit, aber da dazwischen wollte ich gern nochmal so einen Pflock einrammeln. Jakobusbrief, sechster Teil, Jakobus 2, 14 bis 26. Die Betonung beim Titel der Predigt liegt auf echten Glauben haben. Wir sind nur an echten Dingen wirklich interessiert. Was falsch ist, das brauchen wir nicht. Armani-Taschen für 25 Euro überschwemmen die Türkei. Touristen glauben, ein Schnäppchen gemacht zu haben, aber nicht lange. Dumm ist, wenn sie nicht echt sind, und das ist eigentlich immer der Fall. Man sieht es nicht gleich, sieht täuschend echt aus für den Laien. Nur der Fachmann entdeckt, was Sache ist. Aber wenn die Tasche nach einem Jahr auseinandergeht an den Nähten, dann ist wirklich dem Letzten klar, es war Markenpiraterie. Es war eine Falschausgabe. Es gibt echten Glauben, zum Glück. Es gibt leider auch gefälschten Glauben. Und darum geht es Jakobus. Es geht ihm darum, wie kann man falschen Glauben identifizieren, wie kann man echten und falschen Glauben auseinanderhalten. Er ist nicht der Mann, der sagt, jetzt prüft mal die anderen, wie es bei denen aussieht, sondern er ist der Mann, der sagt, prüft euch selber. Wie ist es bei euch eigentlich? Ihr habt Glauben? Schön, ja. Habt ihr echten Glauben? Oder habt ihr falschen Glauben? Das ist wichtig. Das ist wichtig, weil falscher Glaube, für den Fall, dass wir falschen Glauben hätten, würde das verhindern, dass wir echten Glauben bekommen können. Denn der Platz, der vom echten Glauben eingenommen ist in unserem Leben, wird besetzt durch den falschen Glauben. Das ist wichtig, nicht zuletzt für unsere Gesellschaft. Denn wenn es viel falschen Glauben gibt in einer Gesellschaft, dann verhindert das, dass echter Glaube entstehen kann, echter Glaube wachsen kann. Der Platz ist besetzt. Das ist umso wichtiger, weil es dabei letztlich um die Frage geht, ist mir wirklich vergeben? Uns ist vergeben, wir haben es vorhin gesungen, alles Gnade, oder ist alles nur Wunschdenken? Und ich kann nicht verhehlen, dass die Predigt einen gewissen produktiven Kontrapunkt darstellt zu den Liedern, die wir gerade gesungen haben, speziell zum zweiten Lied. Ich sage einen produktiven Kontrapunkt. Ich würde nicht eine Silbe wegnehmen von dem, was wir gerade gesungen haben, aber ich möchte ein paar Gedanken auch noch da hinzufügen. Hören wir Jakobus, was er zu dem Thema zu sagen hat. Meine Brüder und Schwestern, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen? Kann der bloße Glaube ihn retten? Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste, ich hoffe, dass ihr warm anziehen und satt essen könnt, aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er allein bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Aber vielleicht wendet jemand ein, hast du überhaupt Glauben? Darauf antworte ich, ich habe Taten. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du mir nicht die entsprechenden Taten zeigen kannst. Aber ich will dir meinen Glauben aus meinen Taten beweisen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Gut, das glauben die bösen Geister auch und zittern vor Angst. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht einsehen, was ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist? Wurde nicht unser Ahnvater Abraham aufgrund seines Tuns von Gott als gerecht anerkannt, nämlich weil er seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar legte? Du siehst also, sein Glaube und seine Taten wirken zusammen. Sein Glaube wurde durch sein Tun vollkommen. Auf diese Weise bestätigte sich das Wort in den Heiligen Schriften: Abraham glaubte Gott und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Er wird sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aufgrund seiner Taten von Gott als gerecht anerkannt wird und nicht schon durch bloßen Glauben. War es nicht ebenso bei der Hure Rahab? Auch sie wurde doch aufgrund ihrer Taten als gerecht anerkannt, weil sie die Kundschafter bei sich aufnahm und auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt entkommen ließ. Genauso wie der menschliche Leib ohne den Lebensgeist tot ist, so ist auch der Glaube ohne entsprechende Taten tot. Wer hat recht? Jakobus oder Paulus? Wer hat recht? Antwort: Beide haben recht. Das ist der umstrittenste Abschnitt in dem ganzen Jakobusbrief, den wir gerade eben miteinander gelesen haben. Der ist deswegen umstritten, weil, wie das schon beim zweiten Lied anklang, es ist alles Gnade. Wir sind aus purer Gnade bei Gott angenommen, nicht durch Taten. Und ich habe jetzt gerade eben genau das Gegenteil vorgelesen. Und da fragt man sich, ja, wer hat da recht? Das Lied schöpft sehr stark aus den Briefen des Paulus, aus dem Galaterbrief, aus dem Römerbrief. Da stehen zwei Behauptungen gegeneinander. Das Neue Testament lehrt im Übrigen, dass wir gerettet sind aus Gnade, durch den Glauben. Und ich zitiere mal den Paulus, was der sonst noch so geschrieben hat, nämlich im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 16. Da schreibt er: Aber wir wissen, dass kein Mensch deshalb vor Gott als gerecht bestehen kann, weil er das Gesetz befolgt. Nur die finden bei Gott Anerkennung, die im vertrauenden Glauben annehmen, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Deshalb haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, um durch das Vertrauen auf ihn, anders gesagt durch den Glauben, bei Gott Anerkennung zu finden und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Denn mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott bestehen. Jakobus schreibt: Was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen? Wer hat recht? Wer hat recht von beiden? Martin Luther, der große Reformator, hat ein eindeutiges Bekenntnis zu Paulus abgelegt. Der hat gesagt, Paulus hat recht. Und weil Paulus recht hat und Jakobus nicht recht hat, deswegen nehme ich den Jakobusbrief, reiß ihn raus aus der Stelle, wo er steht, und versetze ihn ganz hinten an den Anhang meiner Bibelübersetzung. Und das ist der Grund, warum die Menschen unter uns, die die Lutherbibel benutzen, den Jakobusbrief an einer anderen Stelle haben, wie die, die Elberfelder oder Gute Nachricht oder sonst eine Übersetzung haben. Das kommt von Luther her. Der hat diese Antwort gegeben. Also was Jakobus hier verkündet, ist Gesetz und ist nicht Evangelium, gehört deswegen in den Anhang rein. Ganz rausschmeißen konnte er ihn nicht. Dafür hatte er zu viel Ehrfurcht vor der Tradition. Verschiedene Sekten sagen umgekehrt, Jakobus hat recht. Durch Werke werden wir gerecht. Wir müssen uns anstrengen. Nieder mit Luther und nieder mit Paulus. Oder wir müssen Paulus halt anders verstehen. Wie auch immer. Die Antwort ist, beide haben recht. Beide haben recht, nur wir dürfen hier, wir müssen verstehen, dass beide über ganz unterschiedliche Themen reden. Paulus musste sich im Galaterbrief zum Beispiel mit einer Gruppe auseinandersetzen, die sagte, wenn du ein echter Christ werden willst, dann musst du erst einmal ein Jude werden. Dann musst du erst einmal alle Gesetze und Bestimmungen des Alten Testaments halten, auch alle kultischen Gebote des Alten Testaments. Und wenn du das erfüllt hast, dann kann es soweit sein, dann kannst du getauft werden und aufgenommen werden in die christliche Gemeinde. Und Paulus macht ganz unzweideutig klar, allein durch den Glauben bekommst du Vergebung und ewiges Leben und kannst Teil der Familie Gottes werden, kannst Teil des Volkes Gottes werden. Allein durch den Glauben, allein aus Gnade. Und diese Haltung, man muss erst Vorleistung bringen, die nennt man Gesetzlichkeit. Paulus hat mit Gesetzlichkeit zu tun. Jakobus dagegen hat nicht mit Gesetzlichkeit zu tun, sondern von dem anderen Extrem, von dem Gegenteil von Gesetzlichkeit. Er bekämpft oberflächliches Christentum. Eine Haltung, die besagt, egal wie du lebst, Hauptsache du glaubst. Alles ist Gnade. Werke spielen keine Rolle mehr. Lass dich nur ganz fallen, dein Leben lang fallen, fallen in die Gnade Gottes und alles ist gut. Damit setzt sich Jakobus auseinander, eine Haltung, die man vielleicht Oberflächlichkeit nennen könnte. Und jetzt kann man mal raten oder spekulieren darüber, welche Fehlhaltung am verbreitetsten ist. Man kommt wahrscheinlich zu unterschiedlichen Antworten, je nachdem, mit was für Leuten man zu tun hat und wie man auch selber gestrickt ist. Beide gebrauchen das Wort Taten. Aber sie gebrauchen das Wort Taten unterschiedlich. Nämlich Paulus geht es um die Frage, wie man Christ wird. Nicht durch Vorleistung und Verdienst, sondern durch Glauben und ich sage Amen dazu. Jakobus interessiert sich dafür, wie ein Christ wird, wenn er denn ein Christ geworden ist. Wie entwickelt sich der Glaube, wenn er lebendig und gesund ist? Also es geht um zwei ganz verschiedene Themen und das ist eigentlich auch der Grund, warum hier scheinbar Jakobus und Paulus so auseinanderliegen. In Wirklichkeit liegen sie ganz dicht beieinander. Man wird ohne Mühe bei Paulus, wenn man nur genau auch die Briefe alle liest, so Aussagen finden, die sehr, sehr an Jakobus erinnern. Auch sogar im Galaterbrief. Ich habe da gerade eine Stelle gefunden, die ich euch vorlesen möchte. Im Galater 5, Vers 13. Einige blättern schon, sind vermutlich schneller als ich. Das macht wach. Ja, also, da schreibt er, Gott hat euch zur Freiheit berufen, meine Brüder und Schwestern, aber missbraucht eure Freiheit nicht als Freibrief zur Befriedigung eurer selbstsüchtigen Wünsche, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn dieses eine Gebot befolgt wird, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr einander wie wilde Tiere kratzt und beißt, dann passt nur auf, dass ihr euch nicht gegenseitig verschlingt. Also, durchaus eine Aussage, die genau auch in der Linie mit dem Jakobus hineinpasst. Ein Satz oder ein Abschnitt aus dem Epheserbrief von Paulus, der wunderbar beide Positionen zusammenfasst und in ein sinnvolles Miteinander hineinstellt, ist Epheserbrief Kapitel 2, Vers 8 bis 10. Paulus schreibt, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, und jetzt kommt's, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Und dass sie in unserem Leben Wirklichkeit werden, das ist unter anderem ein Grund, warum wir die 50 Tage jetzt miteinander angehen werden ab nächster Woche. Es gibt also keinen Widerspruch. Beide Aussagen werden zusammengefasst. Erstens, Rettung ist ein Geschenk, ist Gnade. Und zweitens, das Ziel der Rettung sind gute Taten, die Gott schon übrigens im Voraus geschaffen hat. Nur Vorsicht, dass man das nicht miteinander vermischt. Denn dann kommt man auf ein ganz gefährliches Gefälle. Da sind schon die schlimmsten Irrlehren mit entstanden über eine verkehrte Lehre zu den Taten und Werken. Was ist echter Glaube? Echter Glaube ist mehr als eine Behauptung. Eine Behauptung, die Behauptung, ich bin gläubig. Was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen. Kann der bloße Glaube ihn retten? Eine rhetorische Frage. Vieles, sehr vieles kann man statistisch erfassen. Man kann auch erfassen, man meint erfassen zu können, wie viele Gläubige es in Deutschland gibt. Ich habe mal diese Frage im Internet in der Suchmaschine eingegeben, wie viele Gläubige gibt es in Deutschland? Findet ihr auf alles eine Antwort im Internet. Und ich habe auch eine Antwort gekriegt, ganz kurz und knackig und bündig. In Deutschland leben ca. 52 Millionen Christen. Das ist die Zahl. 52 Millionen Christen. Aber wenn man genauer hinguckt, ist damit gemeint, dass das Mitglieder einer Kirche sind. Irgendeiner Kirche. Katholisch oder evangelisch oder von mir aus auch baptistisch oder orthodox und was es dergleichen noch mehr gibt. Christen, Definition in Wikipedia, sind Mitglied einer christlichen Kirche. Und wenn man noch genauer hinguckt, dann stellt man fest, dass man Mitglied einer Kirche in der Regel automatisch wird, ohne irgendetwas behaupten zu müssen. Die Eltern übernehmen das. Die Latte hängt also in unserer Gesellschaft noch viel, viel niedriger als die Latte, von der Jakobus hier spricht, wenn einer behauptet, ich glaube Gott, an Gott. Das ist schon eine hohe Latte, wenn einer das behauptet. In unserem Land ist die Latte noch viel, viel tiefer. Man braucht gar nichts behaupten. Man muss nur einfach zu irgendeiner Kirche gehören, egal welche. Also das wäre noch nicht mal diskussionswürdig, ob jemand gerettet wäre für Paulus, nur weil jemand Mitglied einer Kirche wäre. Was anderes ist schon, wenn jemand von sich sagt, ja, ich bin gläubig. Aufgrund von so einer Aussage taufen wir ja. Wenn einer sagt, ich glaube an Jesus Christus, er ist mein Heiland und ich will ihm auch folgen und er ist mein Herr. Und müssen zugeben, wir können ja nicht so ins Herz reinschauen. Und gerade am Anfang des Glaubens kann man ja auch noch nicht so genau sagen. Es ist eine Behauptung und das ist unsere Latte. Hier sind wir ganz im Gespräch mit Jakobus. Hier könnte er gerade so unter uns sitzen und sich mit uns unterhalten, die wir behaupten, dass wir Glauben haben. Wir behaupten das. Man redet vom Glauben. Man weiß, wie man sich in der frommen Szene ausdrücken muss, damit man klarkommt, man ist angesehen. Die Bertelsmann-Gruppe hat eine Umfrage gemacht unter 25.000 Jugendlichen und siehe da, 2/3 aller Jugendlichen, die Mitglieder einer Kirche sind, hält sich für religiös oder sehr religiös. 2/3. Das ist eine Menge. Aber dann liest man in der gleichen Umfrage, man wird stutzig, über 80% von ihnen geben an, dass ihre Überzeugung keinen Einfluss auf Sexualität oder politische Überzeugung haben. Ein Glaube, eine Religiosität, der keine Auswirkungen in ethischen Fragen hat. Das gibt schon zu denken. Die Tendenz ist, wenn jemand auch nur den Hauch eines Anzeichens einer Behauptung von sich gibt, ich glaube an Jesus Christus, dann denken wir, ja, der ist gläubig, das ist ein Christ. Aber echter Glaube ist mehr als das, was man von sich sagt, wenn man auf Jakobus hört.
Was ist echter Glaube?
Echter Glaube ist mehr als eine Behauptung. Jesus sagt in der Bergpredigt ganz eindeutig, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet, in deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan, und trotzdem werde ich das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben, geht mir aus den Augen. Steht übrigens am Ende der Bergpredigt. Matthäus Kapitel 7, Verse 21 bis 23. Genauso Jakobus, kann der bloße Glaube ihn retten? Die Antwort muss Nein lauten. Denn bloßen Glauben gibt es nicht. Es gibt keinen bloßen Glauben. Was könnte denn mit bloßen Glauben gemeint sein? Mir ist da so der Vergleich eingefallen, wie wenn ich von einem bloßen Auto rede und damit meine ein Auto ohne Motor. Das ist ein bloßes Auto. Kann ein bloßes Auto fahren? Nein, es kann nicht fahren. Es muss einen Motor haben, dann ist es ein richtiges Auto. Glaube ist mehr als eine Behauptung. Wenn Glaube nur eine Behauptung ist, ein Standpunkt, dann ist das ein eindeutiger Fall von Markenpiraterie. Was ist echter Glaube? Echter Glaube ist mehr als etwas für wahr halten. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Gut. Sehr gut. Klasse. Das glauben die bösen Geister auch und zittern vor Angst. Viele Leute sind überzeugt, dass es Gott als ein persönliches Gegenüber gibt. In unserer Gesellschaft sind es 50%. Das ist eine Menge. 50% glauben das, sagen das. Manche glauben auch, dass die Bibel von Gott ist. Gar nicht so wenige. Sollte man gar nicht denken. Dass Jesus Gottes Sohn ist, glauben auch noch viele. Ich glaube, so etwa bei einem Drittel liegt die Zahl dafür. Weiß es nicht ganz genau. Jakobus sagt dazu, tolle Sache, ehrlich. Dann ist ja schon mehr dahinter, als zu behaupten, man sei Christ. Man weiß sogar, was man glaubt. Wunderbar. Man ist informiert. Kirchliche Programme haben Erfolg gehabt. Aber das reicht immer noch nicht, denn der Teufel glaubt auch dran. Der Teufel ist ein Theologe. Der Teufel kennt die Bibel, glaubt ihr das? Ja, der kennt die Bibel. Man kann sogar nachlesen, wie er mit der Bibel argumentiert, als er den Herrn Jesus versucht in der Wüste. Und er ist sehr, sehr gut und sehr flexibel darin. Er glaubt in diesem Sinne auch, in dem Sinne, dass er informiert ist. Seine bösen Geister glauben auch und zittern bei dem Gedanken. Sie zittern. Dieses Wort, dieses griechische Wort bedeutet in unserer Sprache, ihre Haare stellen sich auf. Das ist wie wenn man in eine Steckdose reinfasst. Bei dem Gedanken daran, dass es Gott gibt, da stellen sich ihre Haare auf. Warum? Weil der Teufel weiß, dass Gott heilig ist. Und dass er ihn fürchten muss. Er muss wirklich Angst haben. Er muss ihn auf Abstand halten, aber er weiß auch, dass er an ihm nicht vorbeikommt irgendwann. Und das ist furchtbar. Für ihn jedenfalls, für mich nicht. Glauben heißt Vertrauen. Wie man einem Weg vertraut, an einer Gabelung, wenn man ihn geht und sich gegen den anderen Weg entscheidet. Glauben heißt Vertrauen, wie ich mich einer Brücke anvertraue, wenn ich drüber fahre. Glauben heißt sich an etwas halten. Wie ich mich an die Aussage eines Lehrers halte, wenn er mir etwas sagt und ich merke mir es für die Prüfung und schreibe es dann in der Prüfung tatsächlich hin, was er mir erzählt hat. In dem Glauben, dass es eben kein Aprilscherz war damals. Glauben heißt sich auf etwas verlassen. Glauben heißt sich an etwas völlig binden. Wenn ich an Jesus glaube, dann ist das mehr als eine Behauptung, dann ist das mehr als Kopfwissen. Viele sagen, ich glaube, dass nur einer Gott ist. Das ist ein korrektes Glaubensbekenntnis, steht in 5. Mose 6, Vers 4. Der Herr, dein Gott, ist ein Gott. Das ist das alte Glaubensbekenntnis Israels. Zwei Drittel finden sich religiös bis sehr religiös. Also die sagen das vielleicht auch. Aber nur jeder 20. Evangelische geht in den Gottesdienst. Wie passt das zusammen? Wenn es freiwillig wäre, dann würden sie vielleicht noch nicht einmal einen Mitgliedsbeitrag geben in ihrer Kirche. Bei vielen Baptisten ist das vielleicht auch ein Problem, weiß ich nicht. Bei uns ist es ja freiwillig. Wir leben in einer Informationsgesellschaft. Information zählt, Wissen zählt, Wissen ist wichtig, damit machen viele ein Vermögen mit dem Informationsgeschäft. Ohne Wissen ist alles nichts, da kommen wir nicht mehr zurecht, wir müssen auf dem letzten Stand sein. Aber wir müssen wissen, dass Wissen eben auch nicht alles ist. Jakobus würde sagen, das ist Scheinglaube, das ist Selbstbetrug. Ja, was ist dann echter Glaube? Echter Glaube ist auch eine Tat. Der Theologe Adolf Schlatter aus Tübingen, der hat einmal einen Satz gesagt, den ich sehr, sehr wichtig finde. Und ich glaube, wir sollten ihn uns merken. Ich halte ihn für fundamental wichtig, für dass wir Glauben richtig verstehen. Er hat gesagt, Glaube ist seinem Wesen nach der Wille zur Tat. Glaube ist, echter Glaube ist der Wille zur Tat. Ein ganz, ganz wichtiger Satz. Den sollten wir nicht verpassen. Vielleicht schreibt ihr ihn euch auf, ihr habt ja ein Konzept da. Die Täuflinge haben das letzten Sonntag bekundet. Sie sind willens, Jesus nachzufolgen. Das ist eine Tat. Das beinhaltet viele Taten, Jesus nachzufolgen. Abraham und Rahab, von denen in dem Text die Rede war, die waren so verschieden, wie Menschen überhaupt nur verschieden sein können. Also der Jakobus hat bestimmt überlegt, wen nehme ich als Beispiel? Abraham fiel ihm sofort ein, das ist klar, das Beispiel. Aber jetzt suchte er noch ein Gegenbeispiel, das absolute Gegenteil von Abraham. Da kam er auf die Rahab. Der eine war ein Mann, die andere war eine Frau, der eine war fromm, die andere war eine Prostituierte, der eine war Israelit, die andere war eine Heidin. So unterschiedlich, wie man sich das nur vorstellen kann. Sie hatten nur eins gemeinsam. Sie glaubten an Gott, sie hatten echten Glauben. Ihr Glaube führte zur Tat. Sie sind absichtlich gewählt. Sie sind nämlich die beiden Eckpfosten. Hier Abraham, da Rahab und wir dazwischen. Keiner ist jenseits von Abraham oder jenseits von Rahab auf der anderen Seite. Das sind die beiden Eckpfosten der Menschheit. Hier geht es um etwas sehr Allgemeines. Hier geht es um echten Glauben bei dir und bei mir. Deswegen so gewählt. Ein universales Prinzip. Was ist echter Glaube? Wurde nicht unser Ahnvater Abraham aufgrund seines Tuns von Gott als gerecht anerkannt, nämlich weil er seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar legte? Du siehst also, sein Glaube und seine Taten wirken zusammen. Sein Glaube wurde durch sein Tun vollkommen. Auf diese Weise bestätigte sich das Wort in den Heiligen Schriften. Abraham glaubte Gott. Und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Er wird sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aufgrund seiner Taten von Gott als gerecht anerkannt wird und nicht schon durch bloßen Glauben. Denken wir an dieses bescheuerte Bild von dem Auto, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Geschichte bekannt? Es geht in dieser Geschichte nicht darum, wie Abraham gläubig wurde. 25 Jahre vorher hatte Gott ihn gerechtfertigt aufgrund seines Glaubens. Und dann, nachdem Abraham viel erlebt hat, nachdem er 25 Jahre im Glauben gelebt hat, sein Glaube sich entfalten konnte und wachsen konnte, gab Gott ihm den Auftrag, den geliebten Sohn zu opfern, so wie man seinen erstgeborenen Sohn, dem Moloch, opfert, im Heidentum, im schlimmsten Heidentum, um zu sehen, wie weit sein Glaube reichte. Abraham glaubte. Er glaubte so fest, dass ihm klar war, es wird gut ausgehen. Er sagte zu den Knechten, als er sich von ihnen trennte, mit seinem Sohn zusammen auf dem Berg oben, wo die Opferstätte war, er sagt zu ihnen, wir kommen wieder zurück. Er sagt, wir kommen wieder zurück, nicht ich komme wieder zurück. Was er tat, bewies seinen Glauben. Zweites Beispiel, Rahab. War es nicht ebenso bei der Hure Rahab? Auch sie wurde doch aufgrund ihrer Taten als gerecht anerkannt, weil sie die Kundschafter bei sich aufnahm und auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt entkommen ließ. Diese Frau, man kann über sie sagen, was man will, aber sie hat ihr Leben aufgrund ihres Glaubens zweimal riskiert. Einmal gegenüber den Soldaten von Jericho, als sie sagte, die sind schon längst über alle Berge, geht mal die in die Richtung. Und sie versteckte. Und einmal, weil sie sich auf die Zusage der Israeliten verließ. Das war ja auch riskant. Wer garantierte ihnen denn, dass sie sie am Leben lassen würde? Am Ende wurde sie ein Glied im Stammbaum Davids. Sie wurde also dann zusammen mit Abraham praktisch Teil dieser Kette, zusammengefügt in die Reihe der Gläubigen. Unsere Taten können den Glauben auf gar keinen Fall ersetzen, das will ich nicht sagen. Unsere Taten können unseren Glauben besser sichtbar machen als eine Umfrage, das auf jeden Fall. Vor 150 Jahren gab es einen berühmten Seilartisten, sein Name war Jean-François Gravelet. Sein Künstlername war der große Blondin. Er lebt in Kanada. Und ihm fiel irgendwann etwas Neues ein, was er machen wollte. Er wollte gerne die Niagara-Fälle auf einem 300 Meter langen Seil überqueren. Die meisten Leute haben gesagt, du spinnst, das ist nicht zu schaffen. Du bist lebensmüde. Aber er setzte seinen Plan um. Er spannte ein 8 Zentimeter dickes Seil quer über die Niagara-Fälle. Und natürlich wurde die Sache groß angekündigt. Ein Riesenpublikum war da und er ging auf das Seil und er schaffte tatsächlich die 300 Meter über die Niagara-Fälle. Das Publikum tobte vor Begeisterung. Wahnsinn! Und er fragte das Publikum, glauben Sie, dass ich es auch mit einer Schubkarre schaffen kann? Das Publikum sagte, ja, natürlich schaffen Sie es, probieren Sie es nur, Sie schaffen das ganz bestimmt. Er nahm eine Schubkarre und er schaffte es. Zweimal, wieder zurück. Neue Frage ans Publikum, glauben Sie, dass ich es mit einer Person in der Schubkarre schaffe? Das Publikum tobte, ja, natürlich schaffen Sie das. Frage an das Publikum, wer nimmt freiwillig in der Schubkarre Platz? Das ist die Frage nach dem Glauben. Das ist die Frage nach dem Glauben. Keiner meldete sich. Wie viele Gläubige gab es? Antwort: Null. Keinen. Da haben wir ihn. Das ist übrigens eine Aufnahme von dem Gravelet. Unsere Taten können den Glauben nicht ersetzen. So. Was ist echter Glaube? Glaube ist am Anfang wie ein Saatkorn, unscheinbar, klein, unterentwickelt, unansehnlich. Nicht viel mehr als ein paar gestammelte Worte, Herr, sei mir Sünder gnädig oder etwas in der Richtung. Keine Taten und Gott nimmt es barmherzig an und sagt, ja, sei mein Kind, du bist willkommen bei mir. Glaube ist am Anfang nicht mehr, als dass sich ein Mensch in die Hand Gottes fallen lässt und übrigens am Ende dann auch nicht viel mehr anderes. Aber das Geheimnis des Saatkorns ist, dass es lebendig ist. Und zur Lebendigkeit gehört von Anfang an, dass Glaube von Anfang an eben der Wille zur Tat ist, wie der Schlatter das gesagt hat. Es wächst und aus dem Willen werden dann tatsächlich Taten, viele Taten. Gott hat diese Taten in dieses Saatkorn anlagemäßig schon hineingelegt. Da waren Christen, die schon lange gläubig waren. Ihr Glaube hat reichlich Gelegenheit gehabt, sich in der Liebe zu entfalten. Aber da hat sich nichts entfaltet. Stattdessen gab es lauter Streit. Und Paulus schreibt ihnen in einem Brief diesen Satz: Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Tretet ihr den Beweis an, dass ihr euch bewährt habt. Findet heraus, ob ihr echte Gläubige seid oder nicht. Gibt es Veränderungen in meinem Leben? Oder will ich mich gar nicht verändern? Unterscheidet sich mein Leben von den Leuten, die was anderes glauben als ich? Viele meinen, es kommt nicht darauf an, dass wir besser sind. Hauptsache, wir sind besser dran. Ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit. Fragt sich, ob wir wirklich besser dran sind, wenn wir uns nach vielen Jahren immer noch nicht gebessert haben. Oder das Ganze ist nur Einbildung möglicherweise. Wir können uns unsere Rettung, unser Heil nicht verdienen. Aber das, was wir tun können, ist es sichtbar machen. So wie es hier zusammengefasst ist, was ich vorhin schon vorgelesen habe. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Und am Ende dann, Gott hat uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Gottes Gnade ist es, die uns rettet, die uns selig macht. Er kommt zu uns runter, er macht deutlich, ich will, dass du mich kennst. Ich will mit dir sein. Wenn Gottes gnädige Hand zu uns runterkommt und uns unsere gläubige Hand erfasst, dann gilt, was Jesus gesagt hat. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Da wird man heil. Das heißt es, gläubig zu sein. Rettung ist reine Gnade. Durch den Glauben, um das zu tun, wozu Gott mich gemacht hat. Er hat tatsächlich einen Plan für unser Leben. Wir sind nicht zufällig auf dieser Welt. Manche haben Zweifel in Bezug auf ihren Glauben und fragen sich, ist mein Glaube überhaupt echt? Sind sie es? Sind sie es nicht, gläubig? So direkt um Glauben gebeten haben sie noch nicht. Irgendwie sind sie so reingewachsen. Ihre Eltern waren schon seit 23 Generationen ungefähr gläubig oder so. Und warum sollten sie etwas anderes sein? Sie haben vieles über Jesus gehört und auch geglaubt. Sie haben bloß noch nicht an ihn geglaubt. Vielleicht wollen sie die Sache heute ja klären. Sie sollten sie klären. Das Gebet, Herr, ich will einen richtigen Glauben haben, keine Falschausgabe, ist ein Gebet, das Gott hört. Er gibt nichts so gerne wie echten Glauben. Was heißt Glauben? Glaube heißt, sich völlig an Jesus, an den Vater, an den Heiligen Geist binden. Und das ist mehr als Wissen. Und ich möchte alle, die das für sich heute abmachen möchten, ich will wirklich echten Glauben haben, lebendigen Glauben, die möchte ich einladen, mit mir jetzt zu beten. Jesus, ich habe erkannt, dass ich echten Glauben brauche, mehr als eine Behauptung, mehr als Information, als bloßes Wissen. Ich überlasse dir jeden Bereich meines Lebens, so gut ich weiß. Und ich überlasse dir meine Vergangenheit, alles, was passiert ist, das Gute und das Böse, was ich erreicht habe und wo ich versagt habe. Die Sünden, die Fehler, nimm das alles. Du kannst es nehmen. Ich gebe zu, dass ich oft selber alles am besten gewusst habe, habe dich nicht um Rat gefragt. Ich habe meine eigenen Entscheidungen getroffen. Herr, vergib mir. Herr, ich überlasse dir aber nicht nur, was gewesen ist, ich gebe dir auch, was noch kommt in meinem Leben. Ich will mich an dich binden, dir folgen, so gut ich kann und jetzt in diesem Augenblick weiß. Ich will echt glauben. Jesus, ich gebe dir mein Jetzt. Nimm mein Leben und mach aus mir, was du mit mir im Sinn hast. Hilf mir, dass ich anders werden kann. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Hilf mir, das noch besser zu verstehen. Ich will jetzt in die Schubkarre. Amen. Wird dieses Gebet zum ersten Mal so mitgebetet hat, dem möchte ich sagen, eine Verheißung aus der Bibel, die sogar dreimal vorkommt in der ganzen Bibel, im Alten, im Neuen Testament. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Sie dürfen wissen, Sie sind tatsächlich angenommen bei Gott. Und ich möchte eine Einladung aussprechen, in die Schubkarre zu springen, sprich sich taufen zu lassen auch. Ich möchte sehr bewusst das zusammenbinden, denn es gehört auch zusammen. Ich möchte einladen, bei den 50 Tagen mitzumachen, dass der lebendige Glaube sich entfaltet und nicht an irgendwelchen Widerständen scheitert. Amen.